Er war am Donnerstag auf der Straße. Da standen die Milizen auf den Dächern und haben angefangen einfach zu schießen. Und dann um ihn herum sind Leute zu Boden gegangen und blutig. Und man hat versucht, die Leute dann zu ziehen. Und als er dann endlich nach ein paar Tagen in Deutschland ankommen konnte, hat er erfahren, dass einer von seinen Freunden erschossen wurde, mit dem er noch am Donnerstag protestieren war. Und zwar, jetzt kommt das Interessante, ein Freund, mit dem er telefoniert hat, hat berichtet, er wurde erstmal verhaftet. Als man aber seine Leiche mitnehmen wollte, hatte eine Schussverletzung am Kopf. Das heißt, man hat ihn später erschossen. Das ist eigentlich eine Hinrichtung.
Das Vier-Ohren-Gespräch mit Volker Groß.
Schaffen es die Menschen im Iran, diesmal sich vom Mullah-Regime zu befreien, ja oder nein? Die Proteste werden seit Wochen gewaltsam niedergeschlagen. Die Rede ist von Tausenden, wenn nicht gar Zehntausenden Toten. Das Regime geht mit brutalster Härte gegen Demonstranten vor. Überall steht gerade die Frage im Raum, ob und wann die USA militärisch eingreifen. Und immer mehr Menschen versammeln sich auch hier bei uns auf den Straßen, um auf die dramatische Lage aufmerksam zu machen. Zuletzt auch hier bei uns in Bonn. Bei mir zu Gast ist heute ein ehemaliger Kollege und langjähriger Freund, der selbst im Teheran geboren ist und exzellente Kontakte zu Iranern in aller Welt hat. Der Journalist Bamdad Ismaili. Hi Bamdad.
Hallo Volker, was für eine Ehre.
Du bist seit Tagen, ich möchte fast sagen, rund um die Uhr im Einsatz, berichtest für viele, viele Fernsehsender, für Radiostationen, in deinen eigenen Medien. Hast du momentan überhaupt noch die Möglichkeit, mit Menschen im Iran in Kontakt zu treten?
Aktuell direkt nicht, weil das Internet nach wie vor abgeschaltet ist. Man kann nur aus dem Iran raus telefonieren und ich habe Kontakt mit vielen Iranern hier in Deutschland, die wiederum mit ihren Familien gesprochen haben und einfach berichten, was in den letzten Tagen und Wochen passiert ist.
Auf diese Berichte kommen wir gleich. Du hast seit vielen, vielen Jahren die Geschehnisse im Iran im Blick. Es gab auch immer schon wieder mal Demonstrationen gegen das Mullah-Regime. Das, was da momentan abgeht, in Teheran vor allem, hast du so etwas jemals schon mal erlebt?
Nee, also das war tatsächlich eine andere Dimension, einfach aufgrund der Tatsache, weil die Menschen nichts mehr zu verlieren haben. Also man hat einfach gesehen, dass jede Schicht da auf der Straße ist. Und was neu ist dieses Mal, ist, dass auch die Basaris sich angeschlossen haben. Das sind diese Geschäftsleute in den Basaren, die eigentlich sehr reformnah und sehr, sehr regierungsnah galten. Und selbst die sind jetzt auf der Straße und fordern ja das Ende des Regimes. Und das zeigt einfach eine neue Dimension, dass verschiedene Schichten, verschiedene Alter, Mann, Frau, Kind, Jung, sind alle auf der Straße und fordern einheitlich das Ende des Regimes und rufen auch Tod dem Diktator Khamenei.
Und genau das versucht das Regime ja gewaltsam niederzuschlagen. Man muss in diesen Zeiten immer die Uhrzeit und den Tag mit dazu nennen. Also wir zeichnen hier auf Donnerstag früher Nachmittag, weil sich wirklich minütlich, ja stündlich was ändern kann in der Lage vor Ort. Die Rede ist von 12.000 Menschen, die inzwischen getötet worden sein sollen, vom Regime hingerichtet zum Teil. Woher kommen diese Zahlen und ist das überhaupt zu verifizieren?
Es kursieren diverse Zahlen. CBS spricht sogar von bis zu 20.000 Zahlen. Menschenrechtsorganisationen konnten bis jetzt irgendwie, ich glaube, 3.400 zählen. Wir wissen auf jeden Fall, es sind Tausende und ich glaube, das liegt auch schon im fünfstelligen Bereich. Verifizieren ist natürlich sehr, sehr schwierig, aber diese 12.000, die du ansprichst, die hat Iran International vor zwei Tagen rausgehauen. Das ist ein Auslandssender mit Sitz in London. Wir wissen nicht genau, wie der Sender finanziert wird. Vermutet wird Israel. Jedenfalls, das ist der Sender, der am meisten im Iran geguckt wird. Und das ist ein Sender, was aktuell sehr populär ist, weil der Sender sich sehr mit den Menschen im Iran beschäftigt. Um ein kleines Beispiel zu nennen, da, wo das Internet abgeschaltet war, haben sie einen Service eingerichtet. Die haben so einen QR-Code an der Seite des Bildschirms abgebildet, wo man das dann abscannen konnte, weil man kann dieses Fernsehen dann tatsächlich über Satelliten-TV sehen. Man braucht kein Internet. Und da, wenn du das abscannst, dann kannst du Botschaften, Nachrichten an deine Familienangehörigen schicken. Da kannst du dann schreiben, hallo Mama, wir machen uns Sorgen um dich, wie geht's dir? Hier ist Reyhane aus Düsseldorf, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Also das ist so da, wo sie sich halt sehr menschennah zeigen. Deswegen ist der meistgesehene Sender im Iran. Und die Chefredakteure dieses Senders haben ein Statement rausgegeben und das war richtig offiziell und die haben gesagt, dass sie mit hunderten Zeugen gesprochen haben, mit Menschen aus dem aus der Führungsriege, aus dem Regime sozusagen, die die Seite gewechselt haben, mit diversen Ärzten und Zeitzeugen und die haben alles dann quasi zusammengerechnet und sind auf diese Zahl von 12.000 gekommen. Und für mich klingt das schon sehr glaubwürdig, wenn nicht sogar, wenn nicht die Zahlen noch mehr sind.
Hm. Du hast es gesagt, Internet ist abgeschaltet. Man kann weder rein noch raus kommunizieren aktuell. Es sei denn, man hat einen Receiver. Es sind offensichtlich einige Receiver im Umlauf, die das möglich machen. Illegal ist das natürlich. Die Milizen checken auch Häuser, Räume, ob du einen solchen Receiver hast. Und wenn ja, machst du dich strafbar. Es droht sogar die Todesstrafe. Kennst du persönlich Menschen, die über ein solches Gerät kommunizieren?
Natürlich, weil anders bekommst du nicht deine Informationen. Ich habe gehört, dass aktuell die Leute, also die Regime-Leute von Tür zu Tür gehen und diese Receiver einsammeln. Es sind auch Starlink-Receiver und Geräte. Starlink ist ein Internet-Satellitensystem von Elon Musk. Und einfach die einzige Möglichkeit, aktuell übers Internet rauszukommen. Und es gibt manche, die sich das leisten können. Ich habe gehört, das soll sogar aktuell kostenlos geworden sein. Mhm. Die wollen natürlich diese Geräte alle einsammeln, um einfach noch mehr dafür zu sorgen, dass die Menschen keine Infos aus dem Ausland bekommen. Und sie wollen im Prinzip ein Nordkorea 2.0 einrichten im Iran.
Trotzdem gelingt es immer wieder, Informationen zu bekommen, auch in den letzten Tagen, in den letzten Stunden, dank Journalisten wie dir, Bamdad, die doch noch irgendwelche Kontakte haben. Da wird berichtet von Schlägertrupps auf Motorrädern und der Basij-Miliz, die dort unterwegs sind, terrorisieren, zum Teil Menschen foltern und eben auch hinrichten, erschießen. Absoluter Terror auf den Straßen, Zustände wie im Krieg, wird berichtet. Kannst du uns erklären, wie das Regime vor Ort dort agiert und gegen die Menschen vorgeht?
Ja, das Regime hat natürlich enorme Angst und hat einfach diese neue Wut nochmal registriert und einfach gesehen, weil diese Schreie nach Freiheit, nach dem Tod des Revolutionsführers, das kann ja an ihnen nicht vorbeigehen. Und sie haben einfach gemerkt, die Menschen sind wütend und wir müssen was machen. Und das Interessante ist, bis letzte Woche Donnerstag habe ich mit vielen Zeugen gesprochen, waren die Proteste halbwegs noch moderat aus Sicht der Basijis. Das heißt, die sind nicht brutal dagegen vorgegangen. Sie waren auf der Straße, haben für Angst gesorgt, haben hier und da mal Verhaftungen durchgeführt oder auch mal hier und da mal jemanden geschlagen oder was auch immer. Ich habe gehört, dass danach, ab Freitag, nachdem Khamenei seine Rede gehalten hat und dann die Leute im Prinzip als Freischuss erklärt hat und gesagt hat, wir lassen nicht zu, dass die Islamische Republik durch solche Leute, die, hat gesagt, Mülltonnen verbrennen, irgendwie zerschlagen wird, das lassen wir nicht zu und das verhindern wir. Und das war im Prinzip eine Kriegserklärung. Und dann hat man auch tatsächlich gesehen, was danach passiert ist. Da hat das Regime dann nicht nur einen Gang, sondern zwei Gänge zugelegt und es wurde einfach dann nur noch Krieg auf der Straße. Also ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der frisch aus dem Iran nach Deutschland gekommen ist und erzählt, er war am Donnerstag auf der Straße letzte Woche. Und selbst da, sagte, da standen die Milizen auf den Dächern und haben angefangen einfach zu schießen und dann um ihn herum sind Leute zu Boden gegangen und blutig und man hat versucht, die Leute dann zu ziehen. Und als er dann endlich nach ein paar Tagen in Deutschland ankommen konnte, hat er erfahren, dass einer von seinen Freunden erschossen wurde, mit dem er noch am Donnerstag protestieren war. Und zwar, jetzt kommt das Interessante, ein Freund, mit dem er telefoniert hat, hat berichtet, er wurde erstmal verhaftet. Als man aber seine Leiche mitnehmen wollte, hatte eine Schussverletzung am Kopf. Das heißt, man hat ihn später erschossen. Das ist eigentlich eine Hinrichtung. Belegen kann ich das nicht, beweisen kann ich das nicht, aber das hört man halt aus dem Iran.
Es gibt ganz, ganz viele auch Exil-Iraner, die Kontakte haben zu Menschen im Iran, die von genau diesen Taten berichten. Es gibt kaum einen, der nicht irgendeinen Angehörigen hat, einen Freund, einen Verwandten, einen Bekannten, der entweder Folter erfahren hat oder eben auch im schlimmsten Fall Tötung und Hinrichtung eines Angehörigen. Gerade jetzt in den vergangenen Tagen. Das Brutale scheint auch zu sein, wenn man dann den Leichnam eines Verstorbenen haben möchte, ihn überführt haben möchte, verlangt das Regime, dass man eine Urkunde unterschreiben muss, die sagt, okay, es ist ein Herzinfarkt gewesen, oder zur Zahlung von umgerechnet rund $4,000 auffordert. Hast du diese Quellen ebenfalls?
Genau, also es gibt verschiedene Methoden. Es gibt die Methode A, wo sie Kugelgebühr verlangen. Und da kursieren Zahlen rum. Ich habe das umgerechnet. Das sind so zwischen 4.000, 5.000 Euro bis 7.000 Euro, was sie verlangen. Und wenn du das vergleichst, dass normale Arbeiter im Monat vielleicht 100, 150 Euro verdient, dann weißt du, was das für ein Geld ist, was das für eine Summe ist, wenn sie sagen, hier, zahl mal 5.000 Euro, damit du deinen Liebsten kriegst. Das ist die eine Methode. Die andere ist, du unterschreibst, dass du Mitglied von Basijis bist und quasi auf unserer Seite bist. Und dann habe ich gehört, dass auf dem zweiten Zettel stehen drei Namen. Da musst du unterschreiben, die haben meinen Bekannten, meinen Freund, meinen Sohn getötet. Und erst dann kriegst du dann die Leiche. Oder tatsächlich gibt es dann auch die Version, dass du unterschreibst und sagst, ja, der ist an Herzinfarkt gestorben.
Du hast es angesprochen, der Todesstoß war die Rede des Revolutionsführers, der gesagt hat, die Demonstrierenden, das sind keine Demonstranten, das sind Terroristen. Das sind zum Teil Agenten der USA oder Israels. Und damit sind sie quasi freiwillig geworden zur Tötung und frei zum Abschuss. Kann man das so verstehen?
Absolut. Und genau das ist dann auch das Ziel gewesen, um einfach zu sagen, Leute, jetzt dürft ihr machen, was ihr wollt. Hauptsache, wir bleiben an der Macht. Also das ist einfach eine Methode, was er und die Leute um ihn herum jedes Mal machen. Wenn es irgendwo für sie gefährlich wird, dann kommt der, hält seine Rede und dann heißt es, ab jetzt dürft ihr richtig zuschlagen. Und das hat man bei den letzten Protesten auch gesehen. Aber dieses Mal, einfach wenn du das vergleichst, dieses Mal ist es einfach noch brutaler, noch härter. Also zum Beispiel die letzte Frau Leben, Freiheit, Bewegung, da gab es, ich meine, etwas um die 500, 600 Todesopfer innerhalb von 6 Monaten. Jetzt reden wir von einer 5-stelligen Summe innerhalb von ein paar Tagen. Da siehst du einfach die Dimension. Wir hatten bei den Protesten Bloody November von 2019 hatten wir auch eine Zahl, da sagt Reuters, als das Internet abgeschaltet war, innerhalb von 3 Tagen gab es mindestens 1500 Tote. Das heißt, da siehst du die Dimension. Dieses Mal ist einfach was anderes, denn es geht um die Existenz für sie.
Welche Hoffnung haben die Menschen denn dort im Iran momentan, die das Regime stürzen wollen? Setzen sie komplett auf Donald Trump, also der ja gesagt hat, sobald es dort Tötungen gibt von Demonstranten, würde er einschreiten? Jetzt heute ganz aktuell, Donald Trump sagt, er habe gehört, dass die Massentötungen aufgehört hätten. Wie interpretierst du das?
Also bei Donald Trump, da sage ich eigentlich einfach nichts mehr, weil er ist so unberechenbar. Du weißt nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Wird er jetzt angreifen, wird er nicht angreifen? Ich kann dir sagen, was ich aus Sicht der Iraner so höre. Also die meisten, mit denen ich spreche, die wollen, dass es eine Hilfe, wie auch immer, aus dem Ausland kommt. Denn sie sagen, ohne ausländische Hilfe schaffen wir das nicht. Wir sind einfach mit leeren Händen auf den Straßen. Ich kann dir eine Nachricht zitieren von einer Dame, mit der ich vorhin noch gesprochen habe. Sie hat wiederum mit ihrer Schwester im Iran telefoniert für 30 Sekunden, sagt sie, denn es wird teuer und es hören auch Leute mit in der Leitung. Und sie hat gesagt, erstens, der Vater, der 65-jährige Vater, war mit protestieren und lag 2 Tage rum zu Hause mit Schrotkugeln im Körper und sie trauten sich nicht, ins Krankenhaus zu gehen. Aber die Blutung wurde immer mehr und dann sind sie ins Krankenhaus gegangen. Dann hat die Schwester gesagt, wurde unsere Stimme erhört? Kommt Hilfe aus dem Ausland? Wir schaffen das nicht alleine. Und dann zum Schluss sagte sie, aber egal, es gibt keinen Weg zurück, wir machen weiter. Das ist die Devise. Sie machen weiter, es wird weitergehen, das Regime wird stürzen. Wir wissen, dass dieses Regime einfach nicht mehr weiter existieren kann. Wie lange es dauert, ob heute, morgen, übermorgen, nächstes Jahr, keine Ahnung, es wird fallen.
Gibt es denn eine neue konkrete Führungsfigur, auf die alle setzen? Denn ich sag mal so, selbst wenn es gelingt, den Revolutionsführer abzusetzen und er wird durch einen neuen Gleichgesinnten ersetzt, ist ja nur wirklich keinem geholfen.
Gibt es tatsächlich, und das war auch die Kritik in den letzten Protesten, da hieß es immer, ja, ihr habt da keine Führungsfigur und es ist alles irgendwie sehr wild und so. Und dieses Mal hast du, wenn du einen Namen gehört hast, dann den Namen von Reza Pahlavi gehört, das ist der Sohn des Schahs. Er ist im Exil und von dort aus hat er jetzt sehr aktiv sich da eingemischt und hat dann auch zu diesen Protesten aufgerufen. Deswegen sind auch so viele, 100.000, ich habe keine Zahl, aber so viele Menschen auf die Straßen gekommen, landesweit. Die Leute rufen nach ihm, sagen, Reza Pahlavi soll zurückkommen, wir wollen den Schah. Und viele sagen, alles andere ist besser als die Mullahs. Und sie sagen, es gibt auch Leute, die natürlich jetzt nicht unbedingt sein Anhänger sind, aber sagen trotzdem, wir stehen hinter ihm, wir unterstützen ihn, weil es einfach sonst keine andere Möglichkeit gibt. Mhm. Und vielleicht kann ich dir mal eine Umfrage mal präsentieren, die aktuell ist. Es gibt in Holland ein Institut, nennt sich Gamman. Das ist eine unabhängige Forschungs- und Analysegruppe, hat sich auf Meinungsumfragen unter Iranern spezialisiert. Und es gibt eine aktuelle Umfrage aus August 2025, da wurde das veröffentlicht. Sie haben mit 77.000 Teilnehmenden aus dem Iran gesprochen und da wurde Reza Pahlavi als bekannteste und populärste Oppositionsführer genannt. Ein Drittel der Befragten, etwa 31%, sind quasi seine Anhänger. Und zum Vergleich, Friedensnobelpreisträgerin, weil sie auch immer wieder ins Gespräch gebracht wird, Narges Mohammadi, die im Gefängnis ist, sie liegt bei 5%. Also der beliebteste Oppositionsakteur, kann man sagen, ist Reza Pahlavi.
Das ist der Sohn des Schahs, ja. Bamdad, wir kennen uns schon wirklich viele, viele Jahre. Du warst mal Kollege hier bei Radio Bonn Rhein-Sieg. Wir kennen uns aber auch privat sehr, sehr lange. Ich weiß, dass du dich intensiv mit diesem Thema beschäftigst und da auch dann dein Herz dran hängt. Hier wird protestiert in Deutschland. Jetzt muss man sagen, mehr und mehr. Zuletzt am vergangenen Dienstag gab es einen Protest hier in Bonn. Eine Handvoll Leute waren da, also nicht wirklich wahnsinnig viele. Man hat ohnehin nicht den Eindruck, dass dieses Thema hierzulande wahnsinnig viele Menschen und auch Iraner bewegt. Zumindest gehen sie nicht auf die Straßen momentan noch nicht. Was macht das mit dir?
Es macht mich traurig, muss ich sagen. Es macht mich traurig, weil die Diaspora sich nicht einig ist, weil die Diaspora nicht zusammenhalten kann. Ich meine, wir haben ein einziges Mal in der Geschichte gemerkt, vor 3 Jahren in Berlin, dass man doch zusammenkommen kann, egal welche politische Gesinnung man hat. Da spricht man von 80.000, manche sagen 100.000 Iraner sind aus ganz Europa dahin gekommen. Und aktuell kriegt man das nicht hin. Es gibt jetzt am Wochenende diverse Demos, auch in Bonn, auch in Köln, auch in Düsseldorf. Dann stehen die einen hier, die anderen da. Die einen haben diese Fahne, die anderen haben jene Fahne. Die sagen, wenn die da stehen, dann kommen wir nicht hin. Wir gehen dahin und so. Also diese Zerstrittenheit, das ist einfach, ganz ehrlich, für mich peinlich und nicht nachvollziehbar. Alle haben dasselbe Ziel. Alle wollen, dass das Regime stürzt. Aber sie können sich nicht einigen. Ja, was soll ich sagen? Es ist wirklich traurig, dass man das nicht schafft, dass man Einigkeit aus dem Ausland zeigt und zusammenkommt. Das kann ich sagen.
Auch wenn man so sieht, ich glaube, du warst die letzten 40 Jahre nicht mehr im Iran, bist aber eben in Teheran ja geboren. Aber wenn man auch so die Geschichte des Iran sieht, ich meine, es ist ein total reiches Land, ja. Es hat Bodenschätze. 90 Millionen Menschen. Ich meine, früher konntest du mit einem iranischen Ausweis ohne Probleme Urlaub in Frankreich und Italien machen. All das kein Problem. Heute ist der iranische Ausweis, ich glaube, nur noch der nordkoreanische und der russische aktuell sind weniger wert. Das ist ja ein Niedergang, der dich auch als Exil-Iraner sozusagen natürlich auch unfassbar ärgern muss, oder?
Du sprichst einen wunden Punkt an und es ist wirklich traurig. Es tut weh, das zu sehen, zu hören, zu spüren. Aber was soll ich sagen? Es ist Tatsache und es ist wirklich sehr traurig, dass diese Zerstrittenheit, die zum Teil im Netz durch Regimeagenten angestiftet wird zu sagen, einfach uns erreicht und dafür sorgt, dass wir uns nicht einig werden können. Und ich glaube, der Grund, warum die Islamische Republik seit 47 Jahren existiert, ist genau das, dass wir hier vor allem im Ausland uns nicht gemeinsam dazu bewegen können, gegen das Regime zu protestieren, vorzugehen und einfach die Menschen im Iran zu unterstützen, weil dort hat man solche Probleme eher sehr, sehr weniger.
Wie siehst du da so die Rolle jetzt auch von Deutschland, von uns hier auch in Europa? Man hat so den Eindruck, dass die Solidarität momentan ebenfalls nicht wahnsinnig groß ist. Es wurde auch unter anderem ja auch den Medien hier in Deutschland, den Öffentlich-Rechtlichen, auch unter anderem vorgeworfen, viel zu wenig und viel zu spät überhaupt über diese Proteste berichtet zu haben. Wie siehst du das? Du bist selber Journalist für öffentlich-rechtliche Medien.
Genau, also gerade am Anfang war das wirklich so, dass man, glaube ich, nicht so richtig wahrgenommen hat, wie groß das werden kann, wie ernst das ist. Also als der Aufruf letzte Woche von Reza Pahlavi kam, erst dann haben wir versucht zu sagen, ey Leute, das ist zum ersten Mal, es wird groß, es ist was Größeres und wir müssen viel mehr und viel, viel breiter darüber berichten. Aktuell, ich denke, die Medien sind aufgewacht und berichten wirklich tagtäglich. Ich merke ja, wie viele Anfragen allein ich bekomme. Insofern sind sie aufgewacht. Aber wenn du die Politik ansprichst, okay, es gab natürlich Statements von Friedrich Merz, von Johann Wadephul, Außenminister. Aber sie schaffen es nicht, wenn man das jetzt auf EU-Ebene sich anschaut, sie schaffen es nicht. Sie diskutieren seit Jahren, ob man die Revolutionsgarden auf die Terrorsitzeliste setzt, ja oder nein. Und sie schaffen es nicht, sich zu einigen, obwohl man einfach weiß, was für eine Terrororganisation das ist. Und bis jetzt war immer die Ausrede, ja, man braucht eigentlich ein Gerichtsurteil. Das gibt es. Es gibt ein Gerichtsurteil aus Düsseldorf. Jetzt kann man die Revolutionsgarden auf die Terrorliste setzen, weil das ist der Rückgrat des Regimes. Aber es kommt auch da keine Einigkeit bei den Ländern in Europa.
Rechnest du persönlich denn damit, dass tatsächlich ein Militärschlag der Amerikaner kurz bevorsteht?
Es gibt solche und solche Beobachtungen. Es kann wirklich alles passieren. Also der Luftraum gestern Abend im Iran wurde für ein paar Stunden gesperrt, vermutlich weil sie gedacht haben, dass ja die Amerikaner angreifen werden. Du kannst nicht in deren Kopf, vor allem in den Kopf von Donald Trump reinschauen. Der spielt Poker mit den Menschen im Iran. Der sagt mal so, Hilfe kommt. Dann sagt er gestern, ja, ich habe gehört, es gibt keine Toten auf der Straße und die Leute, die sollen nicht hingerichtet werden. Ja, dann ist ja gut, ne? Also du weißt nicht, was der Mann will. Und das, er weiß nicht, wie sehr er mit den Menschen im Iran spielt und mit den Gefühlen und immer dieses Auf und Ab, dieses Achterbahngefühl. Es ist wirklich ganz schlimm und kann ich dir nicht sagen. Also kann sein, kann nicht sein.
Du warst in den letzten Tagen auf zahlreichen Demonstrationen hier bei uns in der Nähe, in Düsseldorf, in Köln, jetzt auch in Bonn und hast mit sehr, sehr vielen Iranern in Deutschland gesprochen. Was sind denn deren Gefühle?
Wut, Enttäuschung über die Politik hier und Wut über dieses Terrorregime und aber auch Hoffnung, dass irgendwann der Iran ein freies Land sein wird. Das ist so kurz zusammengefasst.
Mhm. Kurz zum Schluss noch, gibt es Möglichkeiten eigentlich von allen Menschen, die uns auch irgendwie hören, zu unterstützen? Und wenn ja, wie?
Also das Erste, was man machen kann, ist darüber sprechen, darüber aufmerksam machen, darüber im Klaren sein, wie brutal dieses Regime ist. Und wenn man iranische Freunde, Kollegen, Bekannte irgendwie hat, uns geht es gerade in diesen Tagen nicht gut. Einfach mal ansprechen. Einfach so ein Wie geht's dir? Umarmen oder so. Das hilft schon mal. Ne? Und das ist wirklich, wir schlafen alle kaum. Ich schlafe meistens so 2-3 Stunden. Und wir sind alle am Anschlag. Und sowas, das ist das Kleinste, was man machen kann und hilft wirklich.
Und umso mehr bedanke ich mich, Bamdad, bei dir, dass du dir die Zeit heute genommen hast, mit mir darüber zu sprechen, über die Lage in deinem Geburtsland, über die Lage der Menschen, aber auch hier, die sich Sorgen machen um ihre Angehörigen, die Lage wirklich stündlich beobachten. Und vor allem danke ich auch für deine Arbeit, für die Informationen, die du da noch aus den entlegensten Winkeln ausgräbst. Bamdad Ismaili, besten Dank.
Danke dir für die Einladung.
Volker Groß, das Vier-Ohren-Gespräch.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch in Zukunft mit dabei seid und diesen Podcast abonniert. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dieser Folge oder wen ihr euch als nächsten Gast wünscht. Danke, bis zum nächsten Mal.